Was ist da gerade in Syrien los?
Der syrische Machthaber Assad hat erstmals seit Jahren offenbar die Kontrolle über Aleppo verloren. Nun haben die Aufständischen in der Millionenstadt im Norden des Landes das Sagen.
Der Krieg in Syrien ist wieder eskaliert. Auf beiden Seiten sterben Zivilisten.
In Syrien hat das Militär Gegenangriffe auf islamistische Rebellen in Aleppo gestartet. Die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben zusammen zur Deeskalation aufgerufen. Die vier NATO-Länder fordern in einer Erklärung, dass Zivilisten und Infrastruktur geschützt werden.
Aleppo, die Großstadt im Norden des Landes, wird nun von Hayat Tahrir al-Sham kontrolliert. Aber wer ist das eigentlich? Und was bedeutet das für die Menschen in Syrien? Politikwissenschaftlerin und Journalistin Christine Hellberg sagt:
Die Menschen in Aleppo haben zwei Sorgen. Erstens mal, wie geht es mit diesen Islamisten weiter? Bleiben die so freundlich und gemäßigt, wie es gerade aussieht? Und was macht Assad und Russland? Und werden die Aleppo noch mal so massiv bombardieren wie 2015, 2016? Da wurde ja Ost-Aleppo echt in Schutt und Asche gebombt. Das ist ganz traumatisch und daran erinnern sich natürlich die Leute noch.
Syrien. Wer hat jetzt die Macht? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast nehmen wir uns eine der vielen Nachrichten, die uns jeden Tag umgeben, vor und packen sie aus. Bei uns hört ihr die Perspektiven von Menschen, die betroffen sind, und wir ordnen das Ganze ein. Es ist Dienstag, der 3. Dezember. Wir produzieren unsere Folge hier um 16 Uhr. Und heute zoomen wir auf Aleppo. Etwa 2,5 Millionen Menschen leben dort, nur etwa 50 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Aleppo ist zu so einer Art Symbol für den Bürgerkrieg in Syrien geworden. Schon 2016 wurde dort so heftig gekämpft, dass große Teile der Stadt komplett zerstört wurden. Bis vor kurzem hatten Machthaber Bashar al-Assad und seine Truppen dort das Sagen und jetzt eben Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Aber von vorne. Wie war denn bisher die Lage in Syrien? Hier in Deutschland haben wir zuletzt ja wenig vom Bürgerkrieg gehört.
Syrien ist in vier Teile zerfallen. Das Assad-Regime kontrolliert ungefähr 2/3 des Landes. Dann haben wir im Nordwesten dieses Gebiet, was von HTS, einem Zusammenschluss extremistischer Milizen, kontrolliert wird. Das sind die, die jetzt in Aleppo vorgerückt sind. Dann haben wir im Norden entlang der Grenze zur Türkei von der Türkei kontrollierte Gebiete, die die Türkei tatsächlich besetzt hat. Und im Nordosten haben wir ein kurdisch geführtes autonomes Gebiet, fast 1/3 des Staates. Also das sind so die Grenzlinien oder die Konfliktlinien im Inneren, die einigermaßen gehalten haben seit 2020. Für die Menschen hat sich das trotzdem überhaupt nicht stabil angefühlt und auch nicht gut angefühlt, weil diese Konflikte auf niedriger Flamme immer weiter gingen. Also es gab zum Beispiel immer türkische Angriffe auf Infrastruktur im Nordosten. Es gab auch immer wieder Luftangriffe Russlands und des Assad-Regimes auf Idlib. Dann gab es viele interne Streitigkeiten. Also Menschen demonstrieren auch im Süden gegen das Assad-Regime in Sweida, in Idlib gegen HTS, gegen diese Milizen. Also es war überhaupt nicht wirklich stabil. Außerdem leiden die Menschen extrem wirtschaftlich. 90% der Menschen leben in Armut. Noch nie waren so viele Syrerinnen und Syrer angewiesen auf humanitäre Hilfe. Das heißt, den Leuten ging es schlecht und die Welt hat sich überhaupt nicht darum gekümmert. Und das war so ein bisschen der Stand jetzt bis zum letzten Mittwoch.
Das sagt...
Ich bin Christine Hellberg, bin Politikwissenschaftlerin und freie Journalistin und Autorin. Ich habe 7 Jahre von Damaskus aus über den Nahen Osten berichtet und jetzt lebe ich in Berlin als Nahost-Expertin und Moderatorin.
Als die Nachricht kam, dass Aleppo von syrischen Aufständischen eingenommen wurde, waren viele, glaube ich, sehr überrascht. Wie war das denn bei Ihnen? Was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben?
Ich fand das unglaublich. Ich konnte das auch erst gar nicht fassen. Und ich habe mich natürlich auch sofort in viele Syrerinnen und Syrer hineinversetzt, für die diese Bilder, glaube ich, wirklich wieder historisch sind. Manche fühlen sich wahrscheinlich auch erinnert an 2011, an die Revolution, weil jetzt ja wieder Statuen abmontiert wurden und Assad-Poster von den Wänden gerissen wurden. Und das hatte dann schon irgendwie auch was Begeisterndes, auch wenn gleichzeitig die Menschen natürlich skeptisch sind und ich auch angesichts der Gruppe, die da jetzt Aleppo eingenommen hat, also eben HTS, diese extremistische Miliz.
Dann gucken wir mal auf HTS. Wer ist diese Gruppe?
Das ist ein Zusammenschluss extremistischer Milizen, Eine davon ist hervorgegangen aus der Nusra-Front. Und die Nusra-Front, das war mal der Al-Qaida-Ableger in Syrien. Davon haben sie sich aber losgesagt im Jahr 2016. Und dann hat diese HTS, dieses Bündnis 2017, auch eine eigene Regierung für Idlib gegründet, das Salvation Government, also Erlösungsregierung. Und der Anführer von HTS, Abu Mohammed el-Jolani heißt der, der bemüht sich seit Jahren darum, ein gemäßigtes Image abzugeben. Also der trifft jetzt auch westliche Journalisten im Anzug und trägt nicht mehr so einen Turban und möchte eigentlich als Ansprechpartner auch der internationalen Gemeinschaft wahrgenommen werden.
Möchte sich so ein bisschen als Alternative etablieren, so klingt das. Ich habe jetzt teilweise den Vergleich mit den Taliban gehört. Finden Sie den passend?
Ich finde das nicht ganz passend, weil ich glaube, sehr viele Menschen, die in den Reihen dieser Islamisten mitkämpfen, haben wahrscheinlich gar nicht so ein geschlossenes islamistisches Weltbild. Das hat viel mit der Dynamik dieses Krieges zu tun, mit der Tatsache, wer damals auf Oppositionsseite von wem unterstützt wurde. Da gab es eben für islamistisch auftretende Brigaden sehr viel mehr Geld und Waffen aus der Türkei, aus Katar, aus Saudi-Arabien. Deswegen hat sich das gelohnt, islamistisch aufzutreten, auch wenn man gar nicht schon immer so eine islamistische Ziele vielleicht verfolgt hat. Deswegen bin ich da skeptisch. Das ist, glaube ich, auch viel Pragmatismus. Man hat sich dann den Gruppen angeschlossen, die die besten Waffen hatten. Und HTS war jetzt da das erfolgreichste Bündnis und konnte sich etablieren und auch dieses Gebiet relativ effektiv regieren. Und insofern würde ich davon ausgehen, dass die wahrscheinlich etwas flexibler sind als die Taliban. Und wir sehen erste Anzeichen in Aleppo, dass sie tatsächlich zum Beispiel gegenüber Christen oder auch Kurden sich da sehr vernünftig und gemäßigt äußern und sagen, ihr seid alle Bürger dieses Landes und wir wollen hier alle in Frieden zusammen leben und wir wollen euch da auch nichts vorschreiben.
Wie konnte die Gruppe denn Aleppo so schnell einnehmen?
Die haben ziemlich gute Waffen. Sie haben sogar Drohnen und modernes Kriegsgerät, das sie offensichtlich aus der Türkei bekommen. Woanders können sie es eigentlich gar nicht herhaben. Sie sind eine sehr disziplinierte Gruppe. Also gerade HTS hat in den letzten Jahren sich da sehr viel investiert in Ausbildung, hat da Trainingslager eingerichtet. Die haben da Brigaden, die für nächtliche Aktionen zuständig sind mit Nachtsichtgeräten. Also das ist ziemlich ausgefeilt inzwischen. Und sie haben diese Offensive ja auch über Monate vorbereitet. Und dann haben sie vor allem deswegen Aleppo eingenommen, weil das Assad-Regime im Grunde Aleppo ihnen kampflos übergeben hat. Also sowohl Polizeikräfte als auch Militärs haben ja kampflos die Stadt verlassen. Und damit hatten, glaube ich, selbst diese HTS-Gruppen nicht gerechnet.
Ja, lassen Sie uns mal über den Zeitpunkt genauer sprechen. Denn das, was in Syrien passiert, das hängt ja auch zusammen mit zwei Kriegen, über die wir sehr viel sprechen. Dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Krieg im Nahen Osten. Welche Interessen verfolgen denn andere Staaten und Gruppen da in Syrien? Und warum war dieser Zeitpunkt jetzt da so günstig?
Ich glaube, für den Zeitpunkt gibt es mehrere Erklärungen. Es gibt auch eine interne Erklärung. Der Druck auf HTS in Idlib ist sehr gestiegen von der Bevölkerung dort, die gesagt haben, Leute, wofür habt ihr ja eigentlich die Waffen, wenn ihr nicht mal diese Angriffe des Assad-Regimes und Russlands abwehren könnt? Denn das Assad-Regime und Russland haben seit Oktober letzten Jahres immer wieder Idlib angegriffen und bombardiert. Das heißt, der Druck auf el-Jolani ist gestiegen, da jetzt mal was zu unternehmen und diese Offensive des Regimes zu stoppen. Gleichzeitig haben wir die Unterstützer des Regimes, Russland geschwächt bzw. gebunden mit dem Krieg in der Ukraine und die Islamische Republik Iran, die sich ja in einem Konflikt mit Israel jetzt befindet seit über einem Jahr und deren wichtigster Verbündeter und Stellvertreter in der Region, die Hisbollah, eigentlich sehr geschwächt ist, ein Schatten ihrer selbst ist, vor allem auch führungsmäßig in Syrien ganz schwach dasteht, weil sehr viele Kommandeure umgebracht wurden. Das heißt, der Moment war günstig und dann kommt als entscheidender Faktor noch die Türkei mit rein, weil die Türkei hat dann gesagt, okay, Erdogan will sich eigentlich aussöhnen mit Assad und hat das versucht. Und Assad besteht aber darauf, dass die Türkei sich zurückzieht aus dem Norden Syriens. Dieses Gebiet möchte die Türkei auf jeden Fall behalten, vor allem um die Kurden auch zu schwächen und diese kurdische Autonomie weiter östlich. Das heißt, Erdogan ist nicht bereit, abzuziehen aus Syrien. Assad besteht darauf. Deswegen hat, glaube ich, Erdogan jetzt gesagt, okay, dann macht ihr doch mal eure Offensive. Das erhöht den Druck auf Assad und vielleicht stimmt er ja dann doch zu einer Normalisierung. Aber bitte alles zu unseren türkischen Bedingungen.
Was plant Assad denn jetzt?
Er ist dabei, internationale Unterstützung zu organisieren. Und es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Wir sehen, dass dieser Vormarsch jetzt auf Hama, also auf die nächste Stadt weiter südlich von Aleppo, der wurde gestoppt vom Regime. Also man organisiert da die eigenen nationalen Verteidigungseinheiten. Das sind so die Assad-treuen syrischen Milizionäre, die man zum Teil aufgelöst hatte oder irgendwie anders integrieren wollte. Die werden jetzt wieder mobilisiert gegen HTS. Wir sehen, dass Russland sehr wohl bereit ist zu bombardieren, nämlich in Idlib. Gestern sind 5 medizinische Einrichtungen getroffen worden. Da sind jetzt über 50 Zivilisten auch gestorben in den letzten Tagen, also getötet worden. Und wir sehen, dass der Iran schiitische Milizen aus dem Irak schickt. Und das ist sozusagen das entscheidende Momentum jetzt auch, weil es sind mehrere hundert wohl über die Grenze gekommen. Das sind schiitische Milizionäre aus dem Irak, kampferprobte Einheiten. Und das macht das Ganze auch wieder zu einem ganz unguten konfessionellen Konflikt letztlich. Mhm. Ne? Weil wir haben die radikalen Sunniten in Form von HTS, dann haben wir jetzt radikale Schiiten vom Iran geschickt. Und die Syrer haben davon gar nichts, weil die wollen eigentlich nur möglichst ohne eine Diktatur leben und sich aber auch nicht von Islamisten vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben. Das ist immer das Problem mit der Einmischung von außen.
HTS. Dieser Zusammenschluss islamistischer Milizen gibt sich gerade also gemäßigt. Aber Christine Hellberg ist skeptisch, was der Machtwechsel in Aleppo nun langfristig für die Menschen bedeutet. Und ob es dabei bleibt. Denn gerade eskaliert die Lage in der Stadt. Schwere Luftangriffe, knappe Lebensmittel, Verletzte und Tote werden gemeldet. Was macht das mit einem, der wegen des Bürgerkriegs das Land verlassen hat und versucht, mit seiner Familie in Aleppo in Kontakt zu bleiben?
Hallo, ich bin Fadi Obed. Ich komme aus Syrien. Ich bin seit 2015 in Deutschland. Habe hier Medienwissenschaften an der Universität Potsdam studiert und jetzt mache ich meinen Master in die Medienwissenschaften auch an der Humboldt-Universität.
Fadi sagt, für ihn kommen die Nachrichten nicht aus dem Nichts.
Ich habe eigentlich das erwartet. Ich wusste schon, dass die Oppositionsgruppen im Norden von Syrien sich schon lange darauf vorbereitet hatten. Aber ich wusste nicht genau, ob sie wirklich es schaffen, Aleppo wieder zu erobern.
Wie fühlt sich das für dich an? Was denkst du darüber?
Eigentlich als Regimegegner, das freut mich, aber ich habe auch irgendwie auch gleichzeitig Angst, da Russland und das Regime die Zivilbevölkerung jetzt ja bombardieren. Und ja, deswegen habe ich Sorge um meine Familie, um die unschuldigen Menschen in Aleppo und in Idlib und auch woanderswo.
Genau, du hast ja Familie in und um Aleppo. Wie geht es denen denn jetzt gerade? Was hörst du von denen?
Ja, die letzten Tage waren mir so schwierig. Ich habe so kaum geschlafen, zu wenig gegessen. Ich hatte so den ganzen Tag eigentlich meine Familie und meine Verwandten irgendwie auch kontaktiert. Und teilweise waren sie so am Anfang so unsicher, aber jetzt fühlen sie sich so ein bisschen besser. Besonders bei einer Schwester von mir, die wohnt so in einem Gebiet, wo es von Russland viel eigentlich bombardiert. Sie konnte auch die Stadt nicht verlassen. Und gestern zum Glück hatte sie die Chance, die Stadt zu verlassen mit ihren Kindern. Aber ihr Mann hat es nicht geschafft und er ist immer noch in der Stadt, die immer noch bombardiert. Aber ist ja die Situation ein bisschen heute besser geworden.
Mhm. Was macht denn diese ganze Situation mit dir? Also jetzt ändert sich wieder nochmal was in deinem Heimatland und es ist seit Jahren Bürgerkrieg. Was macht das mit dir?
Ja, ich habe meine Familie seit ungefähr knapp 10 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich kann sie ja leider, solange das Assad-Regime an der Macht ist, kann ich Syrien so, wo er die Herrschaft hatte, kann ich Syrien so gar nicht betreten, weil ich war politisch verfolgt. Deswegen hatte ich keine Hoffnung eigentlich, das Land wieder zu betreten oder meine Familie zu sehen oder zu besuchen. Jetzt habe ich zumindest eine Hoffnung, dass ich bald meine Familie sehen kann.
Was wünschst du dir jetzt für deine Heimat?
Ich wünsche auf jeden Fall Frieden. Auch ich wünsche mir, dass jetzt etwa so eine internationale Reaktion gemacht wurde, um Russland zu verhindern, das Land so weiter zu bombardieren und unschuldigen Menschen zu töten. Ja, ich finde, dass die politischen Akteure irgendwie so eine Lösung finden können, um das Leid der Zivilbevölkerung in Syrien beenden zu können.
Das sagt Fadi Obed. Er ist zwar gerade sicher in Berlin, aber er macht sich eben Sorgen um seine Heimat. Aber was passiert nun in Syrien? Rückt ein Frieden für die Menschen in noch weitere Ferne oder etwa näher? Christine Hellberg schätzt das so ein.
Die Menschen in Aleppo haben zwei Sorgen. Erstens mal, wie geht es mit diesen Islamisten weiter? Bleiben die so freundlich und gemäßigt, wie es gerade aussieht? Und was macht Assad und Russland? Und werden die Aleppo noch mal so massiv bombardieren wie 2015, 2016? Da wurde ja Ost-Aleppo echt in Schutt und Asche gebombt. Das ist ganz traumatisch. Und daran erinnern sich natürlich die Leute noch. Das ist die eine Sorge. Und dann sehen wir aktuell schon Vertreibungen von kurdischen Menschen, kurdischen Kämpfern im Norden der Provinz Aleppo. Das ist wiederum das Interesse der Türkei und dieser Söldnermilizen, also syrische nationale Armee, macht eben ihren ganz eigenen Vorstoß, nämlich gegen diese kurdischen Kämpfer. Und da sollen angeblich schon mehrere 10.000, womöglich mehr als 100.000 Menschen jetzt unterwegs sein in den Nordosten über den Euphrat. Die Türkei sagt, alles westlich des Euphrats bleibt bitte unter unserer Kontrolle. Östlich des Euphrats haben wir dieses kurdische Autonomiegebiet. Und dorthin sollen sich jetzt diese SDF, die syrischen demokratischen Kräfte, zurückziehen. Die SDF, das sind die Verbündeten auch des Westens im Kampf gegen den IS. Weil der IS ist ja im Osten des Landes und ist übrigens auch nicht verschwunden, sondern ist eigentlich dabei, wieder zu erstarken. Und der IS ist wirklich eine dschihadistische Gruppe mit einer internationalen Agenda, die also auch für uns gefährlich ist, während eben HTS mit ihrem Vorstoß jetzt auf Aleppo, da im Nordwesten des Landes, eher eine innersyrische Angelegenheit ist und keine internationale Agenda verfolgt.
Frau Hellberg, das klingt immer noch nach einer wirklich super unübersichtlichen Situation mit ganz vielen verschiedenen Interessen, mit verschiedenen Menschen, die an die Macht wollen. Was bedeutet das denn langfristig für das Land, für einen Frieden?
Die Hauptfrage ist, ob diese verschiedenen Assad-Gegner zusammenarbeiten können. Also ob die jetzt tatsächlich mal in der Lage sind, ihre Fronten zu vereinen gegen das Assad-Regime. Das hat in der Vergangenheit nicht geklappt. Assad konnte die immer sehr gut gegeneinander ausspielen. Und ähnlich könnte es eben jetzt auch laufen. Wir sehen eben schon syrische nationale Armee gegen die kurdischen Kräfte. HTS rückt jetzt vor. Jetzt kommen die schiitischen Milizen aus dem Irak dazu. Das heißt, im Grunde lenkt das alles ab von dem eigentlichen Ziel, nämlich das Assad-Regime zu stürzen. Assad hat kaum Legitimität im Land. Keiner möchte dieses Regime mehr verteidigen. Auch das haben wir gesehen in Aleppo, wie schnell das eben da in sich zusammengebrochen ist. Deswegen wäre es natürlich wünschenswert für die Menschen, wenn dieses Regime irgendwie beendet wäre. Andererseits möchte man eben auch nicht als Ersatz jetzt irgendwelche islamistischen Kräfte dort an der Macht haben. Und das ist eben das große Dilemma, weswegen jetzt alle wieder von einer politischen Lösung sprechen und von UN-Resolution 2254 aus dem Jahr 2015. Das ist der einzige politische Plan, der mal beschlossen wurde für Syrien, der aber nicht umzusetzen ist, weil Assad überhaupt kein Interesse hatte, irgendwelche Reformen anzugehen. Und er kann es auch nicht, denn sobald er wirklich reformiert, sprich seine Geheimdienste abbaut und nicht mehr mit Angst herrscht, ist das Ende seines Regimes. Deswegen wird es keine stufenweise politische Lösung geben. Der Druck kann sich nur so weit erhöhen, dass er selbst von der Macht lässt. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht.
Mit was rechnen Sie denn jetzt in den nächsten Tagen? Jetzt ist ja die ganze Zeit auch noch die Rede von Damaskus. Also was passiert mit der Hauptstadt?
Also das Worst-Case-Szenario ist, dass Russland und das syrische Regime jetzt massiv wieder Aleppo und Idlib bombardieren aus der Luft. Also dass es tatsächlich wieder sehr viel Zerstörung anrichtet, sehr viele Menschen sterben und es auf dieses Niveau, Gewaltniveau von vor 2020 zurückkehrt. Das ist die große Sorge. Putin könnte auch sagen, also Aleppo will ich jetzt nicht nochmal zurückerobern. Wir sichern Zentralsyrien, Damaskus, Homs, das Küstengebiet Latakia. Da sind die beiden wichtigsten Militärstützpunkte Russlands, nämlich in Tartus die Marinebasis und eine große Luftwaffenbasis in der Nähe von Latakia. Das ist wichtig für Russland, weil das ist die südliche Flanke der NATO. Ja? Also Russlands einziger Zugang zum Mittelmeer und Stellvertretender im Nahen Osten ist Syrien. Das heißt, man will Assad an der Macht halten, will dieses Regime halten, aber man verzichtet jetzt vielleicht auf Aleppo im Norden. Das wäre dann besser für die Menschen vor Ort, weil sie dann eben nicht so massiv bombardiert würden. Aber das wird sich zeigen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich sehr unklar, wie es weitergeht. Ich habe nur die Befürchtung, dass vor allem natürlich die Zivilisten wieder leiden werden, weil sie bombardiert werden, weil sie dann flüchten werden in Richtung Türkei wieder. Da sitzen schon mehr als 1 Million Menschen entlang der Grenze in Zeltstädten unter katastrophalen Bedingungen und ohne jede Perspektive. Und die Welt hat sie vergessen.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge? Clara Neubert, Marcel Christmann und ich, Ilka Knigge. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.